Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Wer wird sich um uns kümmern, wenn wir alt und pflegebedürftig sind? Die große Frage. Mit der Pandemie ist im Bewusstsein von vielen dieses Problem vielleicht aufgeploppt, was uns aber schon lange begleitet, was aber nicht richtig angegangen wurde. Der Pflegenotstand in Krankenhäusern und alten Pflegeheimen. Mein Gast Markus Jogas-Ratzka sieht schwarz für die Zukunft. Er ist als ausgebildeter Pfleger vom Fach. Heute betreibt er Einrichtungen, die er nicht alten Pflegeheime nennt, sondern alten Lebeheime. Darüber werden wir sprechen und über seinen Ruf als Pflegerebell. Guten Morgen, Markus Jogas-Ratzka.
Guten Morgen.
Pflegerebell, sehen Sie sich selbst so?
Naja, ich sehe mich zumindest so, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Also ich glaube, in unserer Branche hat viel zu lange Zeit das Schweigen vorgehalten. Und ich glaube, das muss vorbei sein. Und insofern kann man mich Rebell nennen. Ich nenne mich eigentlich lieber ein Lobbyist für Pflege.
Vielleicht finden es manche auch schon rebellisch, dass sie die Dinge halt so ein bisschen anders angehen. Zum Beispiel ihre Häuser alten Lebeheime nennen. Warum alten Lebeheime?
Also ich meine, das ist zwar für viele oder für die allermeisten, die bei uns leben, der letzte Ort, wo sie leben, aber nichtsdestotrotz ist es Leben und darauf muss man sich auch konzentrieren, dass es eben Leben ist, was bei uns stattfindet. Und insofern, das ist ja auch unser ganzer Tagesablauf, ist ja eigentlich so eingerichtet, wie man ihn zu Hause auch hat. Also wir haben Wohnküchen, da wird gekocht in jeder Etage, die Menschen sitzen da dabei. Man kann bei uns ausschlafen, man kann auch lang aufbleiben. Also wir versuchen uns wirklich auch mit unseren Aktivitäten, die wir machen, so ein bisschen eigentlich am Alltag zu Hause auszurichten. Im Rahmen der Möglichkeiten, weil wir haben natürlich auch schwerst pflegebedürftige Menschen und da stehen dann vielleicht auch andere Dinge im Vordergrund. Aber grundsätzlich geht es bei uns ums Leben.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Markus Jogas-Ratzka. Er versucht in seinem alten Lebeheim in Rentchen, das ist in Baden-Württemberg, einiges anders zu machen. Gerade haben wir schon einen kleinen Eindruck bekommen. Würde mir das denn eigentlich gleich auffallen, wenn ich eines Ihrer Häuser betrete, dass das anders ist als in anderen Pflegeeinrichtungen?
Ich würde mal sagen, es wird Ihnen, wenn Sie um die Mittagszeit kommen, sehr stark auffallen, dass es bei uns im Haus sehr stark nach dem Mittagessen riecht. Ja. Also das ist was bei uns wirklich auszeichnet. Also ich glaube, wir haben, manchmal ist es unerträglich, wenn ich das Fenster von meinem Büro offen habe und ich habe dann den Duft von frisch gebratenem und der Magen hängt schon auf den Knien.
Also es riecht gut nach Essen. Ich meine, ich kenne das manchmal aus alten Pflegeheimen, da riecht es dann irgendwie so nach altem Kohl oder so.
Nein, also nee, wir kochen gut badisch. Das ist auch, glaube ich, was auch wieder dieses Thema Lebeheim, was das auszeichnet. Wir sind in einer eher ländlichen Gegend und die Menschen legen großen Wert aufs Essen in Baden. Und da gibt es halt so ein paar Speisen, Käsespätzle, Straßburger Wurstsalat, ich weiß gar nicht, Sauerbraten, Roulade. Das ist das, was bei uns sozusagen gekocht wird und danach riecht es auch. Ja.
Okay, jetzt läuft mir auch so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Und die Seniorinnen und Senioren, die kochen selbst?
Ja, nein, also so kann man es nicht sehen. Es ist in jeder Etage ist eine Präsenzkraft, die das Essen zubereitet, verantwortlich. Aber die Senioren können sich daran beteiligen. Das heißt, die helfen dann beim Kartoffelschälen oder machen den Obstsalat fertig oder schneiden Zwiebeln. Also die können sich daran beteiligen, die können auch Wünsche äußern, wenn sie irgendwelche bestimmten Wünsche haben. Das gibt es auch immer mal wieder. Wir sprechen die Speisepläne ja immer mit den Bewohnern ab. Aber es ist so, also man muss ehrlichkeitshalber sagen, dass die Menschen nicht mehr so arg mithelfen können. Wir haben schon noch ein paar, die mithelfen. Das war auch, als wir eröffnet hatten, anders. Aber inzwischen ist es so, dass doch viele so in ihrer Pflegebedürftigkeit fortgeschritten sind, dass das nicht immer gegeben ist, dass die mithelfen können. Aber das ist auch gar nicht das Wichtige. Ich glaube, das Wichtige ist, dass die den Alltag sehen. Das heißt, die sitzen ja auch in diesen Wohnküchen drin, während da gekocht wird. Die sind da mit dabei. Und natürlich entspinnt sich da auch immer ein Gespräch übers Essen. Also das ist einfach bei uns ein sehr großes Thema, das Essen, ja.
Sie haben gerade von den Etagen gesprochen. Ist das dann auch so, dass auf die einzelnen Etagen dann eben diese Wohngruppen, Hausgemeinschaften aufgeteilt sind? Kann ich mir das so ein bisschen wie WGs dann vorstellen?
Ja, das kann man sich schon wie WGs vorstellen. Wir haben auch auf jeder Etage ein Wohnzimmer. Also das ist eigentlich die Grundarchitektur, die wir haben. Eine Wohnküche und ein Wohnzimmer. Und da leben die Menschen zusammen. Und da finden im Großen und Ganzen auch alle Aktivitäten statt. Wir haben vor Pandemie viel mehr Aktivitäten auch gehabt, die wir im ganzen Haus zusammen gemacht haben, in unserem Veranstaltungsraum. Aber das hat sich jetzt sehr eingeschränkt. Das heißt, wir sind im Prinzip in den Hausgemeinschaften und machen dort unsere Aktivitäten. Und eigentlich ist es, ja, wie, also da gibt es auch mal, wir haben eine Frauengruppe, die immer gerne Wäsche zusammenlegt. Die sitzen dann im Wohnzimmer und gucken da irgendwie Vormittagsprogramme und sind nebenher am Wäsche zusammenlegen und quatschen miteinander. Ja.
Wie ist denn dann überhaupt das Verhältnis zwischen Pflegenden und Bewohnern?
Also ich würde es familiär nennen. Das hat sich jetzt auch gerade durch die Pandemie eigentlich auch nochmal eher verstärkt oder ganz verstärkt gezeigt, dass wir doch eher so ein Gefühl haben von Zusammenleben. Auch die Mitarbeiter mit den Bewohnern so ein Gefühl von Zusammenleben. Wir passen aufeinander auf. Ja, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr persönliches und sehr familiäres Verhältnis, wie es bei uns ist.
Aber familiäres Verhältnis, das heißt ja auch, dass möglicherweise Ihre Pflegekräfte ein bisschen mehr Zeit haben, dann eben dann auch mal mitzuquatschen oder sowas. Woher kommt diese Zeit?
Ich muss einfach sagen, wir haben von Anfang an Wert gelegt auf gute Personalschlüssel bei uns. Also das ist alleine schon durch dieses Wohnküchenkonzept ist es so, das kann ich über den üblichen Hauswirtschaftsschlüssel, den wir verhandeln können, nicht finanzieren. Also das muss irgendwo nebenher kommen und das ist einfach so, dass wir halt ja da auch ein bisschen auf unseren Profit verzichtet haben und einfach versucht haben, eben das in die Personalschlüssel zu stecken. Ich glaube, es ist auch so, wir haben eine relativ niedrige Krankheitsquote insgesamt, das muss man auch sagen. Und es ist so, dass das, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass meine Einrichtungsleitung, die Frau Walter und ich, auch wirklich rund um die Uhr erreichbar sind mit der Pflegedienstleitung. Also wir sind immer im Hintergrund, wenn irgendwas zu regeln ist und versuchen das halt auch wirklich so zu regeln, dass das Schiff ruhig fahren kann. Ja, jetzt auch durch die ganzen Zeiten der Pandemie war das immer ganz wichtig, dass wir erreichbar sind, dass wir sofort reagiert haben. Und ich glaube, das gibt den Mitarbeitern auch so ein Stück Vertrauen. Also das ist sowas, was ich eigentlich als ganz elementar erachte, dass die Mitarbeiter Vertrauen zu uns haben.
Aber Ihr Haus ist dann nicht teurer als andere, weil eben mehr Personal da ist?
Nein, das frage ich mich jetzt auch, wo Sie das so zusammensetzen. Also wir bezahlen ja auch nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Also das heißt, wir sind jetzt auch nicht einer der bösen privaten Träger, der nicht angemessene Gehälter zahlt. Die Pflegefachkräfte verdienen bei uns sogar ein Stück weit über Tarif. Aber die Wirtschaftlichkeit ist einfach dadurch gegeben, dass wir halt, sage ich mal, erstens mal ein bisschen auf den Profit verzichten. Das ist für uns halt wichtig. Die Lebensqualität steht im Vordergrund. Und einfach durch viel Engagement, das muss man auch so sehen. Also die Mitarbeiter sind auch engagiert und da wird auch nicht jede Stunde aufgeschrieben oder jede Viertelstunde. Ja. Das ist so, muss man einfach so sehen. Ja.
Sie haben gerade schon die Pandemie angesprochen. Wie ist denn aktuell die Situation bei Ihnen?
Ja gut, also um uns rum ist sie schlecht. Ich würde mir da wesentlich rigidere Maßnahmen wünschen. Bei uns im Haus ist es so, wir haben ja bisher überhaupt keinen einzigen Fall bei uns gehabt, weil wir immer sehr, sehr vorausschauend agiert haben, auch vorausschauender als die Behörden und auch mit Maßnahmen agiert haben, die die Behörden dann manchmal Monate hinterher erst ausgegraben haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Testpflicht für Geimpfte. Wir haben schon im September, ich weiß noch ziemlich genau, ich war in Urlaub und meine Einrichtungsleitung rief mich an, die Frau Walter, hat gesagt, du pass auf, ich habe hier von Impfdurchbrüchen gehört. Ich war eigentlich auch schon dran, sie anzurufen, weil ich es auch gehört hatte. Und da haben wir halt sofort gesagt, okay, wenn das jetzt losgeht, dann müssen wir jetzt einfach auch die Geimpften testen, geht nicht anders. Und das machen wir jetzt seit Mitte September jeden Tag. Und jetzt erst, ja, reagiert die Politik und sagt, ja, wir brauchen eine Testpflicht auch für Geimpfte in Pflegeeinrichtungen.
Waren Besuche bei Ihnen die ganze Zeit möglich oder war das eingeschränkt auch irgendwie?
Also Besuche sind möglich. Wir hatten im März 2020 einen ganz kurzen, relativ strengen Schluss, also wo wir einfach gar nicht mehr reingelassen haben. Das hing damit zusammen, Sie müssen sich vorstellen, wir sind nahe der französischen Grenze. Wir haben also aus Straßburg, aus den Kliniken die Nachrichten bekommen, auch über persönliche Kontakte, was da los ist. Und als wir dann die ersten Sprenkel auf der Infektionskarte um uns herum gesehen haben, haben wir gesagt, okay, wir wissen überhaupt nicht, was da auf uns zukommt. Das ist nicht beherrschbar. Und wir dichten uns erstmal komplett ab. Wir haben dann aber relativ schnell Besuchsboxen gemacht und auch nach ein paar Wochen dann wieder geöffnet. Aber halt immer wieder unter den Möglichkeiten, die uns gegeben waren. Damals war es Screening und dann relativ schnell haben wir schon mit den Schnelltests angefangen. Also sobald die verfügbar waren, haben wir die eingesetzt für die Besucher. Auch da wieder Wochen, bevor die Politik reagiert hat. Also ich weiß noch, dass der Herr Westerfeller der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, uns am 20. Dezember ein Papier geschickt hat in Hochglanz, wie wir jetzt die Besuche über Weihnachten sicherstellen sollten. Da haben wir nur drüber gelacht, ja. Also, weil letztlich war es schon viel länger ersichtlich, wie das geht und wie es funktionieren kann. Und so haben wir es geschafft. Und so haben wir auch bisher die Einrichtung ausbruchsfrei, also beide Einrichtungen sind ja zwei Häuser, ausbruchsfrei gehalten.
dann hoffen wir, dass das auf jeden Fall so bleibt und haben an dieser Stelle gehört, was bei Ihnen alles gut läuft. Grundsätzlich heißt es ja, Corona hat den Pflegenotstand in Deutschland vielen bewusst gemacht. Doch die Ausmaße, die sind vielleicht nicht jedem klar. Markus Jogas-Ratzka hat uns gerade erzählt, worauf er in seinen Pflegeeinrichtungen Wert legt. Er engagiert sich aber auch dafür, dass sich bundesweit etwas in der Pflege tut, dass die Politik aktiv wird. Und dafür nutzt er auch deutliche Worte. Er spricht nicht vom Pflegenotstand, sondern von der Pflegekatastrophe. Worin besteht die genau?
Also es gibt viele Baustellen. Ja. Das Krasseste, was ich einfach sagen möchte, ist, dass uns die Mitarbeiter fehlen. Wir haben einen demografischen Wandel, der mit voller Wucht in den nächsten Jahren zuschlagen wird. Das heißt, die Menschen werden mehr Pflege brauchen. Auf der anderen Seite fehlen uns jetzt schon 200.000 in der Bundesrepublik. Wir gehen davon aus, dass wir 2030 500.000 Pflegekräfte haben, die uns fehlen werden, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und die zentralen Themen, um die es da geht, das ist einfach Gehalt und Personalschlüssel.
Bevor wir dazu kommen, vielleicht vorneweg nochmal konkret zu werden. Was für Auswirkungen hat das? Also kommt es bereits zu gefährlichen Engpässen zum Beispiel?
Ja, also ich meine, Sie hören das ja in den Nachrichten inzwischen, dass Pflegekräfte aus Überforderung die Feuerwehr anrufen. Ja? Also ich meine, gefährlicher kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Also die Situation ist jetzt schon prekär, das muss man einfach so sehen. Ich habe jetzt auch keine, kam jetzt schon länger nicht mehr vor, aber ich hätte jetzt auch keine Berührungsängste, wieder selber eine Schicht zu schieben. Ja, das habe ich auch vor 2 Jahren das letzte Mal gemacht. Ich kann mich da gut einfinden, ich habe auch kein Problem damit, ich scheue mich auch nicht davor. Aber das kann ja nicht alles die Lösung sein. Also wir müssen ganz klar sehen, dass wir da einen Projektplan hinkriegen. Das ist das, was ich immer vermisse in der Politik, einen Projektplan, der halt sagt, wie kommen wir aus dieser Situation raus, auch mit überprüfbaren Meilensteinen. Denn so wie es im Moment funktioniert, ja, wir machen jetzt das und das und dann wird das und das passieren. Und das passiert halt nie. Es wird nie besser. Es ist immer nur schlimmer geworden, jetzt auch durch die Pandemie. Wir sehen es an den betreibbaren Intensivpflegebetten. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Hoffnung, dass die Ampelkoalition daran was ändern wird. Ja. Also da sehe ich im Moment auch große Fragezeichen in meinen Augen, ob da ein großer Wurf kommt.
Dann lassen Sie uns doch nochmal sagen, was geändert werden muss. Also Sie haben gerade angesprochen, Gehalt und Personal, also mehr Personal. Über die bessere Bezahlung wird ja schon lange diskutiert. Woran liegt es denn, dass es da nicht vorwärts geht?
Ja, das ist auch nicht so einfach zu begründen, aber man kann es schon gut rausfinden. Also in der Langzeitpflege haben wir das Problem, dass halt jede Lohnerhöhung im Moment noch durch das, dass der Beitrag der Pflegeversicherung für die Pflegekosten gedeckelt ist, dass jede Lohnerhöhung im Prinzip zulasten der Angehörigen oder der Pflegebedürftigen geht. Das ist etwas, was nicht sein kann, weil damit kommen wir auch in ein Marktdenken rein. Das heißt, eine teure Einrichtung wird unter Umständen nicht aufgesucht, weil man es sich nicht leisten kann und geht dann in eine billige Einrichtung. Das heißt, der Wettbewerb der schlechteren Qualität. In den Krankenhäusern kann ich es mir gibt es relativ die Regelung im Moment, dass eigentlich Tarifverträge refinanziert werden müssen. Trotzdem ist es so, dass da die Gehälter nicht aus dem Knick kommen. Das heißt, da ist es so, das wird zwar refinanziert, aber da kommen einfach keine Erhöhungen bei raus. Das hängt auch, muss man jetzt leider sagen, ein bisschen mit der Tarifpolitik von unserer Pflegegewerkschaft, angeblichen Pflegegewerkschaft Verdi zusammen. Das ist einfach sehr unglücklich, was da passiert. Wir haben eine Studie auf dem Tisch liegen, die sagt, ein angemessenes Einstiegsgehalt für Pflegefachkräfte liegt bei 4.000 Euro. Das ist mit anerkannten Verfahren gegen andere Berufe gewichtet worden. Die Untersuchung liegt auf dem Tisch, damit haben wir klare Fakten. Und wir wissen auch in allen Bereichen, dass die Personalschlüssel nicht ausreichend sind. Da gibt es inzwischen auch hinlänglich genug Untersuchungen dazu, die auch in den Ministerien oder im Bundesgesundheitsministerium liegen. Und jetzt müssen wir aufhören zu untersuchen und müssen endlich machen.
Aber wenn Sie sagen, dieses Mehrgeld, das kann jetzt nicht den Angehörigen irgendwie übergeholfen werden. Der Staat muss da einspringen, der soll es bezahlen. Das wird ja aber letztlich dann doch auch wieder bedeuten, dass der Staat diese Belastung irgendwie wieder weitergeben wird. Irgendwie, irgendwo muss das herholen und dann letztlich ja doch wieder von jedem Einzelnen, oder?
Ja, wobei das natürlich die Frage ist, wie sehr das einschlägt auf den Einzelnen. Ja, also wenn Sie in der Situation sind, dass Sie einen pflegebedürftigen Menschen haben oder dass ein Mensch Pflegebedarf entwickelt und in eine stationäre Pflegeeinrichtung kommt, ist es für den sehr viel. Wenn das auf alle Köpfe verteilt wird, wird es nicht so sehr viel sein. Und ganz ehrlich, ich habe auch Vergleichszahlen gesehen. Es gibt Untersuchungen, die sagen, was Staaten für Langzeitpflege im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, das ist immer ganz wichtig, diese Vergleichszahl, damit man auf einer einheitlichen Ebene spricht, ausgeben. Und da ist Deutschland auf einem Platz mit Bulgarien. Ja. Da muss ich einfach sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Nee, da muss einfach mehr Geld rein. Und der Staat hat sich darum zu kümmern, wo das herkommt. Und das muss man jetzt irgendwie mobilisieren, ganz einfach.
Und wenn wir jetzt in dieser Bezahlungsschraube drehen, glauben Sie, dass sich dann das andere Problem zu wenig Leute damit dann automatisch löst?
Also ich sage es jetzt mal so, das ist kein Schnellsport, den wir da hinlegen, sondern das ist eine Entwicklung, die wirklich über Jahre dauern wird. Das ist etwas, was jeder, der sich auskennt, sagen wird. Selbst wenn wir heute alle optimalen Schritte gehen würden, ist es eine Entwicklung, die sicherlich 10 bis 15 Jahre braucht, bis wir da richtig gut draußen sind. Aber wenn wir sie jetzt nicht gehen, werden wir halt noch weiter abwärts sinken. Und das ist etwas, was aufgehalten werden muss. Es gibt ja auch Zahlen, die sagen, wer alles in Rente geht in den nächsten Jahren. Wir haben heute gelesen, 40% der Pflegebeschäftigten sind über 50. Das heißt, da rollt ja auch noch was auf uns zu, was wir mit einkalkulieren müssen.
Für viele ist der Beruf natürlich auch deshalb vielleicht nicht besonders attraktiv, weil er eben sehr körperlich und mental sehr herausfordernd ist. Also man muss ja schon irgendwie dafür geeignet sein, das auch machen zu wollen.
Ja, es ist nicht jeder geeignet, in den Beruf zu gehen, und deswegen dürfen wir auch auf gar keinen Fall Menschen verlieren, die eventuell geeignet wären, aber die eben aufgrund der finanziellen Situation oder aufgrund der angespannten Arbeitssituation nicht mehr im Beruf bleiben wollen. Also wenn wir über Stellenschlüssel und Erhöhung von Stellenschlüssel reden, müssen wir ja sagen, das ist Zukunftsmusik. Heute sind wir in der Situation, dass wir bundesweit nicht mal die Stellenschlüssel, die viel zu niedrig sind, die wir haben, nicht mal die besetzen können, weil es einfach niemanden mehr gibt, der diesen Beruf machen möchte. Das muss wirklich dem Letzten jetzt klar sein, dass es jetzt Zeit ist zu handeln. Und ich vergleiche es auch immer ein bisschen, sag ich mal, mit der Klimakatastrophe. Ja, da haben wir einen ähnlichen Effekt. Es wird geredet. Ja, man muss was tun. Es sind auch 1000 Ideen auf dem Tisch, aber es wird halt nie was gemacht. Und das ist, oder nie was gemacht, was wirklich wirkt. Und ich glaube deswegen nochmal, wir müssen daran.
Es wird ja zum Beispiel versucht, Pflegekräfte aus anderen Ländern anzuwerben. Ist das die passende Lösung? Wenn die so machen, dann klingt das nicht so, als ob sie da denken, dass das der goldene Weg ist.
Das ist überhaupt kein goldener Weg und schon gar nicht für die Bundesrepublik. Also das wäre vielleicht ein goldener Weg, wenn wir hier das Pflegeschlaraffenland wären und sozusagen mit attraktivsten Bedingungen im Ausland um Pflegekräfte werben könnten. Aber dem ist nicht so. Wir sind inzwischen schon fast verschrien für unsere Arbeitsbedingungen. Ja, die Menschen, die aus Spanien zu uns kommen, hauen wieder ab und gehen zurück, weil selbst dort die Arbeitsbedingungen für die Pflegefachkräfte besser sind. Nee, wir werden das aus dem Ausland nicht decken können. Und das andere Problem ist, ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass auch diese Länder, aus denen man abwerben kann, da gibt es ja so einen Kodex von der WHO, der sagt, da gibt es zu viel Pflegefachkräfte, da dürftet ihr abwerben, dass diese Länder immer weniger werden, weil natürlich in vielen Ländern dieser demografische Wandel jetzt ansteht.
Und man merkt schon gleich, wie emotional Sie sich da engagieren, was ja auch ganz interessant ist, weil Sie ja eigentlich auf der anderen Seite stehen, weil Sie eben Betreiber eines Heims sind und nicht selbst die Pflegekraft, auch wenn Sie ab und zu mal einspringen. Wir haben eben schon mitbekommen, wie sehr sich Markus Jogas-Ratzka für die Pflege engagiert, über die von ihm geführten Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg hinaus. Wahrscheinlich kann man da nicht nur von einem Beruf, sondern von einer Berufung sprechen. Die Wurzeln dafür, die reichen zurück bis in seine Kindheit. Wie sah denn der erste Kontakt zum Pflegeberuf für Sie aus?
Ja, also meine Mutter ist Altenpflegerin und ich hatte einfach das Glück, dass ich auch mit ihr als Kind zusammen in den Pflegeeinrichtungen war. Das hing damals auch zum Teil mit Kinderbetreuungsschwierigkeiten zusammen. Also ich war da einfach mit dabei, auch tatsächlich schon mal im Nachtdienst. Ich habe da einfach Kontakt zu diesem Beruf bekommen, ja. Und irgendwie bin ich da tatsächlich, als es dann um die Berufswahl ging, wieder darauf zurückgekommen, so muss man sagen, ja.
Wenn Sie sagen Glück, was fanden Sie denn da als Kind so spannend? Also ich würde mir das jetzt als Kind eher ein bisschen langweilig vielleicht vorstellen.
Nein, gar nicht. Nein, das ist ja eine total, also für ein Kind ist es ja eine total surreale Welt, ja. Also sie treffen zum ersten Mal auf Menschen, die eine eigene Realität haben, die sie überhaupt nicht verknüpfen können mit der Realität. Also das weiß ich jetzt heute, ja, das habe ich natürlich damals nicht so empfunden, aber ich fand es spannend, wie die Menschen in ihren eigenen Realitäten gelebt haben. Ich habe auch viele Dinge jetzt, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, ich bin froh, dass sich die Pflege davon wegentwickelt hat. Da gab es natürlich schon noch ganz andere Zucht und Ordnung, sage ich mal, und vielleicht auch andere Maßnahmen, als wir sie heute in der Pflege anwenden würden. Aber das war schon extrem spannend, dieser Kosmos Pflege und auch ich muss sagen, auch dieser Kosmos tatsächlich stationäre Pflegeeinrichtung, den fand ich tatsächlich spannend, ja.
Aber man muss ja auch irgendwie erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, dass man anderen was Gutes tun möchte, eine gewisse Empathie, das kommt ja auch nicht einfach so. Woher kommt das bei Ihnen?
Das ist jetzt eine schwere Frage. Also ich glaube, ich bin ja selber auch, ungewöhnlich aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen in einem relativ kleinen Dorf. Ich bin sehr katholisch erzogen worden, habe dann relativ früh gemerkt, dass ich homosexuell bin. Das muss man jetzt einfach auch sehen. Das ist so, macht sowas mit einem, wo man einfach feststellt, es gibt verschiedene Lebensrealitäten. Und ich glaube, das gibt einem schon ein gewisses Maß an Empathie im Idealfall mit, dass man merkt, man kann sich anpassen, man kann sich auf verschiedene Lebensrealitäten einstellen.
Das ist das eine. Was sie ausmacht, da haben wir drüber gesprochen, ist ja eben auch das gegen Widerstände anzugehen, vielleicht die Dinge zum Besseren wenden zu wollen. Wir haben über ihren Ruf als Pflegerebell gesprochen. Waren Sie auch ein rebellischer Teenager, der gesagt hat, also bei mir im katholischen Dorf, möglicherweise laufen die Dinge nicht so, wie ich mir vorstelle, dass sie laufen sollten?
Ich glaube, ich bin in dem Dorf gar nicht so rebellisch geworden, aber ich habe schon relativ früh, also ich glaube, ich bin mit 16 noch aus der Kirche ausgetreten, ich habe das schon relativ schnell durchschaut, dass das für meine Abgeklärtheit oder für meine Betrachtungsweise nicht stimmt, was da passiert. Ja. Und wir sind ja auch da weggezogen, als ich dann schon 13 war. Meine Eltern haben sich getrennt und ich bin dann in die Stadt gezogen, aber ich habe noch Kontakte dahin gehabt über ein paar Jahre. Ich glaube, die richtige Befreiung, und da kam dann auch meine Rebellion, kam dann erst dadurch, dass ich wirklich gesehen habe, mein Gott, die Welt ist groß, ja. Also dann gab es eben die ersten Kontakte mit der Großstadt und das Nachtleben und so weiter. Und dann war natürlich, dann habe ich mich wohlgefühlt. Da bin ich erstmal wieder Fisch im Wasser geschwommen.
Gut, aber Sie sind da nicht gegen Widerstände, also Rebellion jetzt nicht im Sinne, dass Sie da gegen irgendwelche Wände anrennen.
Nein, aber ich glaube, das ist schon, ob das jetzt Rebellion ist, ich weiß nicht. Ich habe mich aber auch schon früh geoutet. Also ich habe mit 16 schon kein Geheimnis mehr draus gemacht, dass ich homosexuell bin. Und ich glaube, das war, also wenn man sich jetzt vorstellt, ich war 16 dann irgendwie Anfang der 90er, Kohljahre, ja, das war alles noch nicht so offen, wie es heute ist. Da gehört schon ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, ein gewisses, macht doch, was ihr wollt, ja, ich mache, was ich will.
Aber toll, ich meine, woher haben Sie das genommen?
Also ich könnte jetzt natürlich ganz tief in meine Persönlichkeit einsteigen, aber ich möchte es mal mit den Worten umschreiben. Ich habe eine gesunde Resilienz.
Widerstandsfähigkeit.
Genau. Ja.
Sie haben dann mit 17 Ihre Ausbildung zum Pfleger im Krankenhaus begonnen. Wie war denn damals Ihr erster Eindruck? Also das war ja dann eigentlich der große Wunsch, der da wahr geworden ist, dann endlich in der Pflege selbst tätig zu sein.
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ne? Also total Spaß. Ich habe, ich weiß noch, mein Praktikum, ich hatte da eine, ich sage, wir haben uns ja gesagt, Stationsmama, das war eine Krankenpflegerhelferin, die hat mich an die Seite genommen und hat mich dann sozusagen auch ein bisschen eingeführt in das Ganze, weil ein Krankenhaus ist ja auch ein ganz eigener Organismus und ganz eigene hierarchische Strukturen. Und wer mich nun kennt, weiß ich, dass ich nicht so sehr mit Hierarchie habe. Also da muss man dann schon ein bisschen auf mich aufpassen. Habe aber auch gemerkt, dass es halt Menschen gibt, die dieser Hierarchie derartig verfallen sind, dass sie nicht mehr links und rechts schauen können. Und mit denen habe ich dann unter Umständen Probleme gekriegt. Ja.
Unter Umständen? Was ist da unter Umständen passiert?
Ich hatte Nachtdienst und ich weiß nicht, das war also so ein ganz klarer Moment. Ich hatte Nachtdienst und es war eine badische, unerträgliche Hitze. Die Suppe hat gekocht. Es waren bestimmt noch 35 Grad mitten in der Nacht. Und wir haben es so derartig geschwitzt und ich musste morgens, bevor der Frühdienst kam, also vor der Übergabe, einen zentralen Zugang und habe das irgendwie gemacht und mir ist jedes Mal der Schweiß runtergetropft. Und dann habe ich halt irgendwie beschlossen, also ich ziehe mich jetzt ein bisschen luftiger an und ich binde mir ein Stirnband um, damit der Schweiß aufgefangen wird. Ja, und dann habe ich mal mit der Stationsleitung da richtig Ärger bekommen. Die hat mich dann am nächsten Morgen mal auf die Kleiderordnung aufmerksam gemacht. Dann habe ich normale die Kleider wieder angezogen, habe dann aber trotzdem das Stirnband angezogen. Es hat ihr aber trotzdem nicht gepasst. Ja, dann musste ich mich dann mit dem Krankenhaushygieniker unterhalten, der dann gemeint hat, nein, das macht ja alles Sinn, dass sie ihren Schweiß da irgendwie weghalten. Ich habe auch zu ihm gesagt, es tut mir leid, ich habe kein Assistenzpersonal, wo ich gerade mal sagen kann, tupfen bitte, ja, oder Schweiß. Der hat mich dann im Prinzip bestätigt, ja. Und letztlich ist das, was ich auch meine, diese Fähigkeit, gucken zu können, ja, ist das jetzt wirklich kritisch oder ist es nicht kritisch oder macht sogar Sinn und dann eben auch von Verordnungen abzuweichen, das zeichnet mich bis heute aus. Und das hat mich jetzt auch in dieser Pandemie oder hat uns in dieser Pandemie jetzt auch begleitet, dass wir einfach gesagt haben, wir machen das, was richtig ist und nicht das, was uns verordnet wird.
Wie sind Sie denn dann vom Krankenhaus in die Altenpflege gekommen?
Das ist manchmal so in jungen Jahren. Ich hatte im ersten Moment war es eigentlich so, dass ich gedacht habe, mich interessiert dieses Medizinische sehr. Ich profitiere tatsächlich heute auch noch davon, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin, also erstmal übers Krankenhaus gegangen bin, weil ich da schon viel mitbekommen habe. Ich habe aber dann relativ bald gemerkt, dass mir das Krankenhaus viel zu schnell lebig ist. Also das ist ja, Sie müssen sich vorstellen, da kommen Menschen rein, die liegen da 5 Tage, 4 Tage, 2 Tage manchmal nur. Das ist eine reine Funktionspflege, die da nur noch stattfindet, bis sie irgendwie versucht haben, ein bisschen Beziehung aufzubauen, sind die auch schon wieder weg. Und Das habe ich gemerkt, das fehlt mir sehr. Und dann bin ich tatsächlich in die Langzeitpflege gegangen und da bin ich ja bis heute geblieben, ja.
Und betreiben mittlerweile zwei eigene Altenlebeheime. Markus Jogas-Ratzke hat uns eben erzählt, wie sein Einstieg in den Pflegeberuf gewesen ist. Mit 28 hat er dann sein eigenes Pflegeheim gegründet. Damit war eine riesige Investition verbunden, 4,5 Millionen Euro. Woher haben Sie den Mut genommen, mit 28 so ein Projekt anzugehen?
Ja, das frage ich mich heute auch, ja. Ich habe einfach auf mein Können vertraut, ja. Also das muss ich schon sagen, als ich das im Kopf hatte, und das ist ja bei mir immer so, wenn ich irgendwas mir in den Kopf gesetzt habe, dann laufe ich da, bohre und arbeite so lange, bis das dann so kommt, wie ich mir das vorstelle. Also,
aber Sie mussten ja auch andere von Ihrer Idee überzeugen. Ich meine, ist ja schön, dass Sie von sich selbst überzeugt waren. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Aber wie haben Sie da andere mitgenommen?
Ja klar, also ich meine, als ich das erste Mal bei der Bank war, wurde mir mitgeteilt, naja, ich soll noch ein paar andere Menschen mit ins Boot nehmen, die mir sozusagen dann als Kapitalgeber zur Verfügung stehen. Da habe ich dann Kess mit meinen 28, 29 Jahren gesagt, nee, das mache ich nicht, also entweder mache ich so, das macht keiner. Ich habe noch nicht mal das Eigenkapital gehabt, um das zu machen, sondern musste das über ein KfW-Darlehen machen. Und letztlich hat mir dann immer noch Eigenkapital gefehlt und das hat mir mein Vater dann zur Verfügung gestellt. Er hat seine Altersvorsorge mir gegeben, wo ich ihm bis heute sehr dankbar für bin, was ich auch keineswegs für selbstverständlich erachte, dass das ein Vater macht. Er hat es gemacht und hat mir da vertraut und ja, und dadurch konnte ich das Ganze dann hinbekommen. Aber es war wirklich ein Nervenkrieg, ja.
Das Finanzielle ist natürlich das eine. Es gab ja wahrscheinlich noch andere Herausforderungen. Was waren denn da die größten in der Anfangszeit?
Also ich glaube, die größte Herausforderung, die hat sich durchgezogen, das ist geeignetes Personal zu bekommen. Ich glaube, das ist wirklich eine unserer größten Herausforderungen, die wir haben.
Weil es so wenige gibt oder weil sie eben die Dinge anders machen und da vielleicht nicht jeder so reinpasst?
Ja, also da passt nicht jeder rein. Das ist natürlich so ein Punkt. Ja. Wir haben auch hohe Ansprüche an unsere Mitarbeiter, das muss ich auch sagen. Und das ist natürlich was, das ist, wir geben viel, wir erwarten aber auch was dafür, weil wir einfach zusammen auch versuchen müssen, es gut zu machen. Wir geben aber auch, das möchte ich sagen, es ist nicht so, dass es bei uns überhaupt nicht möglich ist, reinzukommen, weil wir so wahnsinnig hohe Ansprüche haben, sondern wir haben auch wirklich sehr lange Einarbeitungszeiten. Wir haben manchmal Mitarbeiter, wo wir wirklich ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr gucken, ob wir noch eine Entwicklung in die Richtung kriegen, wo wir hinkommen. Meistens klappt das auch, ja, wir kriegen das schon hin.
Woran machen Sie das fest dann?
Ja, das geht halt auch um so Dinge, kann ich sicherstellen, also das ist, glaube ich, so die elementare Grundvoraussetzung, kann ich in dieser Zeit, wenn ich gerade als Pflegefachkraft eine Schichtleitung habe, kann ich in dieser Zeit meine Fachlichkeit absichern, kann ich die Bewohner absichern, kann ich die Pflegequalität in diesem Moment sicherstellen und habe ich alles im Blick? Ich glaube, das ist wirklich eigentlich unser A und O im Beruf, dass wir alles im Blick haben. Natürlich ist es auch der adäquate Umgang und der empathische Umgang mit den Menschen bei uns, auch mit den Kollegen untereinander. Wir geben das, aber wir erwarten das auch. Ja.
Und Sie haben ja auch beschrieben, was Sie alles anders machen und deshalb auch in Kauf nehmen, dass der Profit ein bisschen geringer ist. Jetzt sagen aber manche, ja, mit Seniorenheimen kann man richtig ordentlich Geld verdienen.
Ja, mit schlechten schon. Ne? Mhm.
Also das ist tatsächlich dann der Unterschied.
Ja, also sie können mit guter Pflege, also das ist ja eigentlich auch das, was ich so bekrittel, was ein völliger Systemfehler ist. Sie können mit guter Pflege eigentlich nicht viel Geld verdienen. Mit schlechter Pflege können sie viel Geld verdienen. Und das hängt damit zusammen, weil der Bedarf so groß ist und einfach jeder Platz sozusagen gebraucht wird. Ja. Also wenn sie da natürlich dann das Maximale rausziehen und das irgendwie immer so an der Kante führen, dass es nicht ganz zusammenbricht, ja klar, da können sie da richtig Geld rausziehen. Ja.
Aber was bedeutet das für Sie persönlich? Also haben Sie zum Beispiel jetzt Ihren Kredit schon abgezahlt?
Nein, also der ist noch nicht vollständig abgezahlt, aber das hängt natürlich auch immer wieder mit Nachinvestitionen zusammen, die kommen. Sie kriegen ja ständig neue Vorgaben, dann kommt wieder eine neue Heimmindestbauverordnung, die dann sagt, das Zimmer muss jetzt 0,5 Quadratmeter größer sein und dann wird eine riesen Umbauaktion ausgelöst, ja, weil das so ist. Aber klar, wir haben da immer wieder investieren müssen und es ist so, dass ich nach wie vor Schulden habe.
Ja. Wir haben ja über Ihr Engagement für die Pflegekräfte gesprochen und ich habe vorhin schon mal kurz so gesagt, ja, eigentlich ja verwunderlich, weil Sie sind ja der Arbeitgeber und stehen da gefühlt auf der anderen Seite. Warum engagieren Sie sich da trotzdem so?
Weil ich es nicht so sehe. Also ich sehe mich nicht auf der anderen Seite stehen. Das ist etwas, wo ich auch immer wieder, gerade wenn ich Verdi kritisiere, mich immer wieder anfeinden lassen muss. Aber ich stehe überhaupt nicht auf der anderen Seite. Und es darf eigentlich keiner meiner Kollegen auf der anderen Seite stehen, weil uns eigentlich völlig, also das ist sowas, da muss ich wirklich sagen, da zweifle ich manchmal auch am Geisteszustand. Also ich meine, ich kann ja eine Dienstleistung nur dann anbieten, wenn ich genügend geeignete Menschen habe, dass ich diese Dienstleistung anbieten kann. Wenn ich die Voraussetzungen dafür nicht schaffe, dass das so ist, kann ich meine Dienstleistung nicht anbieten und dann bin ich am Markt nicht überlebensfähig. Und wenn ich die Zahlen betrachte, die auf uns zukommen, glaube ich, wird es für den einen oder anderen meiner Kollegen schon auch ganz schön hart werden, das in Zukunft sicherstellen zu können. Das wird für uns alle härter, auch für mich, aber für einige wird es sehr hart. Und ich glaube einfach, dass man mit dieser Haltung überhaupt nichts gewinnt. Nein, also im Prinzip müssten sich sämtliche Unternehmensleitungen, Geschäftsführung eigentlich mit der Pflege solidarisieren und müssten für höhere Gehälter, bessere Stellenschlüssel eintreten. Ja.
Also eben hart, weil sie niemanden mehr bekommen werden.
Genau, genau.
Sie haben ja auch die Initiative Pflege in Bewegung gegründet. Was hat es denn damit auf sich?
Ich sage es mal so, wir haben über weite Strecken, ich habe es vorhin schon angedeutet, immer wieder das Problem gehabt, dass wir eigentlich sehen, dass die Verbände, Gewerkschaften nicht die, sag ich mal, die Klarheit in der Botschaft rüberbringen, die wir eigentlich brauchen. Da haben sich ein paar Pflegekräfte jetzt zusammengefunden, die einfach sagen, nee, wir haben eine ganz klare Haltung dazu, wie es weitergehen kann. Und das ist ein Verein Pflege in Bewegung e.V. Ich bin da Vorsitzender zusammen mit Eva Drede-Kretschmer. Und wir haben uns einfach ganz groß auf die Fahnen geschrieben, wir bleiben und sind unabhängig. Ja, und das ist etwas, wo wir sehr großen Wert drauf legen. Wir kooperieren manchmal mit anderen, aber im Grunde sind wir unabhängig und treffen unsere Entscheidungen selber und wollen eigentlich Lobbyismus machen für den Pflegeberuf in der Politik, weil das Problem einfach ist, dass die Politik da nicht richtig reagiert und dass man da auch, das haben wir inzwischen gelernt, nicht die weichen Worte verwenden darf, wenn man mit der Politik spricht, sondern da muss man ganz klare Kante zeigen. Und wenn ich vielleicht ein bisschen was auf die Fahne von uns schreiben darf, ich glaube, der Tonschlag auch bei den größeren Verbänden hat sich in den letzten Jahren schon verändert. Das ist schon so, dass da klarere Botschaften kommuniziert werden und das ist auch richtig so.
Mit Markus Jogas-Ratzka habe ich mich heute Vormittag darüber unterhalten, was alles passieren muss, um eine Katastrophe in der Pflege abzuwenden. Und was wir gehört haben, macht natürlich auch nicht unbedingt immer Werbung für den Pflegeberuf. Es braucht aber Leute. Vielleicht sollten wir doch zum Ende nochmal sagen, was ist es denn, was Sie nach wie vor an dem Beruf begeistert oder warum Sie auch für den Beruf werben?
Na, es ist die Interaktion mit Menschen, ja. Das ist was ganz Wunderbares. Also diese Interaktion mit Menschen, in die man reintritt. Wir begleiten die Menschen ja auch in den freudigsten Momenten, in den traurigsten Momenten. Das heißt, wir sind unglaublich nah am Leben dran und das ist etwas, das, diese Konzentration des Lebens, die wir in unserem Beruf erleben können, die ist schon wirklich, das ist was Tolles. Es ist auch eine Ehre, ja, muss man wirklich so sagen, ist auch eine Ehre, das erleben zu dürfen, wenn man sich darauf einlassen kann. Das ist wirklich was Tolles, ja.
Ist es denn auch nach wie vor, dass Sie sich als Geschäftsführer da in Ihren alten Lebeheim mit in so eine Wohnküche setzen und dann eine Runde quatschen?
Also es hat sich jetzt im letzten Jahr einfach durch die Pandemie, weil wir wirklich versucht haben, Kontakte von außen nach innen zu reduzieren, ein bisschen reduziert. Aber ich habe schon, wenn ich durchlaufe mit den Bewohnern, immer ein lustiges Gespräch. Und ich habe auch, also nicht immer lustig, sind auch ernste Gespräche. Wir lachen nicht den ganzen Tag, manchmal weinen wir auch. Ich komme schon immer noch in Kontakt mit Menschen. Und gerade im Umgang mit Menschen mit Demenz, das muss ich wirklich sagen, eine Bekannte von mir hat mal gesagt, es kickt. Wenn man das schafft, ja, da den Schlüssel zu finden.
Mit so ein Moment, wo man auf einmal verbunden ist.
Genau, wo man miteinander verbunden ist. Das gibt ein unglaublich gutes Gefühl, ja.
Und ich habe auch gehört, bei Ihnen in den Wohnküchen, jetzt vielleicht nicht bei den Menschen mit Demenz, aber grundsätzlich steht auch immer ein Eierlikör. Also es ist auch ein bisschen was da, um mal anzustoßen.
Ja, bei uns gibt es alles. Also wir haben Sekt, Schnaps, Wein, Bier. Ja, nein, also das ist alles auch. Und bitte nichts extra, wir verlangen da auch nichts extra für, weil also, da trinkt ja jetzt keiner flaschenweise die Getränke. Nein, das gehört auch zu Baden. Ja, das ist auch so ein Teil der Gastfreundschaft, ein Teil der Heimeligkeit. Und wir trinken auch gern mal einen zusammen, ja, so ist es.
Prost.
Prost.
Markus Jogas-Ratzka, vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Baden-Württemberg in Ihre alten Lebeheime.
Herzlichen Dank.